die Menge jubelt, wir lassen ihn noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen.
Atemlos beobachten die Reporter am Abend des 31. Januar 1933, wie die Kolonnen der Sturmabteilungen am Hotel Kaiserhof am Wilhelmplatz vorbeilaufen. Im Kreis, fackelschwingend, machtbesoffen. Am Morgen hat Reichspräsident Paul von Hindenburg den Vorsitzenden der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Die Gegner und Gegnerinnen sind fassungslos, wie der Schriftsteller Ernst Toller. Er schreibt in Jugend in Deutschland:
Viele haben seit Jahren gewarnt, dass unsere Stimmen verhalten, das ist unsere Schuld, unsere größte Schuld. Von falschen Heilanden erwartet das Volk Rettung, nicht von eigener Erkenntnis, eigener Arbeit, eigener Verantwortung. Es jubelt über die Fesseln, die es auf Geheiß der Diktatoren sich schmiedet. Für ein Linsengericht von leerem Gepränge verkauft es seine Freiheit und opfert die Vernunft. Es glaubt den Verächtern des Geistes, die es lehren, dass die Vernunft den Willen lähme, die seelischen Wurzeln zersetze, als ob die Vernunft je regiert hätte. Überall der gleiche, wahnwitzige Glaube, ein Mann werde kommen und Wunder tun, das neue Volk, das Reich voller Herrlichkeit schaffen. Überall der gleiche wahnwitzige Wunsch, den Schuldigen zu finden, der die Verantwortung trage für vergangene Zeiten, dem man das eigene Versagen aufbürden darf.
Bis zum letzten Moment haben die Demokraten gehofft, dass Hindenburg die Republik nicht ihren Feinden zum Fraß vorwirft. Vergeblich. Die Nationalsozialisten weigern sich, in ein Kabinett einzutreten, das nicht von Hitler angeführt wird. Doch ohne sie ist eine Regierungsbildung nach der Reichstagswahl im Herbst 32 unmöglich. Sie haben 37% der Stimmen geholt. 1% mehr als SPD und KPD zusammen. Und jetzt, wo sie die Macht in Händen halten, versprechen die Nationalsozialisten alles. Sie wollen die Deutschen einen, die Ehre des Vaterlandes wiederherstellen und alles Undeutsche entfernen. Und mit den Büchern fangen sie an. Doch nicht das Propagandaministerium organisiert den Funkenflug im Jahr 1933, der wahrscheinlich zu mehr als 200 Bücherverbrennungen im ganzen Deutschen Reich führen wird, sondern es waren die Studenten. Wie konnte es so weit kommen? Darum geht es in dieser dreiteiligen Podcast-Reihe des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam. Denn beim Stochern in der Glut zeigen sich Muster, die heute noch aktuell sind. Etwa, wie Ideologie genutzt wird, um die Gier nach Macht und Geld zu bemänteln. Wie Antisemitismus als Kitt die verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammenkleistert. Und wie die geistige Gleichschaltung den militärischen Gleichschritt vorwegnimmt. Und wie leicht eine Demokratie ausblutet, wenn man ihr den Kopf abschlägt oder eben ihre Autorinnen und Autoren verjagt und einsperrt. Wann immer die Freiheit des Wortes bedroht wird, beginnt eine Diktatur. In dieser ersten von drei Folgen soll es darum gehen, wie die Demokratie und damit die bunte Kultur der Weimarer Republik ins Rutschen kommt. Herzlich willkommen in der Podcast-Reihe »Wenn Bücher brennen«. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt.
Die Studenten hielten in braune Uniform die Ehrenwache, die Sturmriemen unterm akademischen Kinn. In Berlin hatten sie sich vor der Universität und der Bibliothek aufgebaut, sahen zum Scheiterhaufen hinüber und kehrten ihrer Alma Mater den Rücken. Sie blickten zackig geradeaus, die Studenten, hinüber zum Brandmal, wo der kleine Teufel aus der Schachtel schrie und gestikulierte und wo die Kommilitonen die Bücher zentnerweise ins Feuer schippten.
1965 erinnert Kästner an den 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz.
Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Es ist eine Angelegenheit des Terminkalenders, nicht des Heroismus.
Man könnte denken, alles beginnt mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Aber eigentlich beginnt es viel früher. Der Antisemitismus, der bei den nationalsozialistischen Bücherverbrennungen 1933 eine überragende Rolle spielen wird, der ist schon ewig in der Welt. Nur religiös begründet wird er nicht mehr im Kaiserreich. Dafür hat der Hochschullehrer und Reichstagsabgeordnete Heinrich von Treitschke als Chefhistoriker Preußens gesorgt. Die Tiefpunkte seiner Forschungsthesen: Männer machen Geschichte, Frauen dürfen seinen Vorlesungen nicht mal zuhören. Und die schlimmste: die Juden sind unser Unglück. Den Satz prägt Treitschke schon 1879. Im Nationalsozialismus wird er zur Parole des Hetzblattes Der Stürmer. Die farbentragenden, mensurenschlagenden nationalistischen Verbindungsstudenten lieben den mitreißend redenden Antisemiten. Der sieht in einer angeblich jüdisch beherrschten Presse die größte Gefahr und fordert die Assimilation aller Juden. Doch die sei eigentlich unmöglich, behauptet ein anderer Hochschullehrer, der Nationalökonom und Universalgelehrte Eugen Düring. Der lebt übrigens in jenen Tagen in Nova Ves, dem heutigen Potsdam-Babelsberg. Für Düring ist die sogenannte Judenfrage schon um 1880 eine Rassenfrage, also genetisch. Die Juden könnten gar nicht anders, als die Gesellschaften um sie herum vernichten zu wollen. Also müssten sie selbst vernichtet werden. Konvertieren sei völlig zwecklos. Alles Thesen im Deckmantel der vermeintlich objektiven Naturwissenschaften. Die Nationalsozialisten werden bei Düring und Treitschke später schamlos abschreiben. Dieser neu begründete Antisemitismus, das ist die eine Zutat, die bei den Bücherverbrennungen eine Rolle spielen wird. Der klassenübergreifende Kitt. Und eine andere Zutat, das ist der euphorische Nationalismus des Kaiserreiches. Vor allem, als der Krieg ausbricht. Selbst die Sozialdemokraten sichern dem Kaiser 1914 den sogenannten Burgfrieden zu. Für die Mitglieder jüdischer Gemeinden ist der Nationalismus eine Chance, ins deutsche Volk einzutauchen. Erstmals haben sie nämlich jetzt volle Bürgerrechte, also die Männer. Kaiser Wilhelm II. Tönt 1914:
Wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war.
Die Kriegserklärung wird übrigens im Potsdamer Neuen Palais unterzeichnet. Doch nach dem Jubel kommt das Erwachen, nämlich im Stahlgewitter. Die Westfront gerät zum Desaster. Beim Stellungskrieg in Verdun und an der Somme werden wohl 1 Million deutsche und französische Soldaten getötet. Von vielen wird sich nicht einmal mehr die Erkennungsmarke finden. Der 21-jährige kriegsfreiwillige Autor Ernst Toller erinnert sich 1927 in seinem Drama Hoppla, wir leben.
Während des Krieges lag ich irgendwo in Frankreich im Schützengraben. Plötzlich nachts hörten wir Schreie, so als wenn ein Mensch furchtbare Schmerzen erleidet. Dann war's still. Wird wohl einer zu Tode getroffen sein, dachten wir. Nach einer Stunde vernahmen wir wieder Schreie. Und nun hörte es nicht mehr auf. Die ganze Nacht schrie ein Mensch, immer klagender, immer hilfloser. Als es dunkel wurde, stiegen zwei Soldaten aus dem Graben und wollten den Menschen, der verwundet zwischen den Gräben lag, hereinholen. Kugeln knallten, beide Soldaten wurden erschossen. Da kam der Befehl, es dürfe keiner mehr aus dem Graben. Aber der Mensch schrie weiter. Wir wussten nicht, war er Franzose, war er Deutscher, war er Engländer. Er schrie, wie ein Säugling schreit, nackt, ohne Worte. 4 Tage, 4 Nächte schrie er. Für uns waren es 4 Jahre. Dann wurde es still. In Frankreich, in Deutschland, in Russland, in Japan, in Amerika schrie der Mensch, nicht der Feind.
Zu Hause ahnen sie davon nichts. Mit Kriegsbeginn wird nämlich gleich die Zensur eingeführt. Für Zeitungen, Zeitschriften, selbst für private Post. Nichts soll die hungernde Heimatfront im Siegeswillen beeinträchtigen. Dafür sorgen auch Kriegsreporter, die mit den eigenen Truppen marschieren. Zu ihnen gehört der in Werder lebende Bernhard Kellermann, der 1913 mit seinem Zukunftsroman »Der Tunnel« einen internationalen Bestseller gelandet hat. Seinen Kriegsreportageband widmet er dem Kronprinzen. Noch 1916. Doch 1918 wechselt er die Seiten und schreibt ein neues Buch. Der 9. November, so der Titel. Eine Anklageschrift gegen den Krieg und dessen Generäle. Spoiler, wird 1933 verbrannt. Unterdessen im Krieg fühlen sich die Lazarette mit Verwundeten und Verzweifelten, darunter der ebenfalls blutjunge Edlef Köppen. Der Arztsohn aus Gentin hat in Potsdam Abitur gemacht, in München Germanistik studiert und meldet sich 1914 als Kriegsfreiwilliger. 4 Jahre lang ist er dabei und dann dreht er durch. In seinem Buch Heeresbericht schildert er:
Ich bin auf allerhöchsten Befehl eines allerhöchsten kommandierenden Generals zurück. Und dabei habe ich ihm ja gar nicht gesagt, dass ich nicht mehr mitspiele. Herr General, habe ich nur gesagt, erschießen Sie mich bitte. Hier, bedienen Sie sich. Aber ich gehe nicht einen Schritt mehr nach vorn. Das größte aller Verbrechen mache ich nicht mehr mit. Wo sind denn auch Sie so lange gewesen? Und warum halten Sie denn die Tanks nicht auf, was?
Und so kommt die Revolution. Auch weil die Generäle mit dem Friedensschluss warten, bis die Lage ganz aussichtslos ist. Während die neue Regierung jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen muss, verbreitet Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Dolchstoßlegende. Die Heimat sei mit dem Aufstand der Kieler Matrosen, den entstehenden Arbeiter- und Soldatenräten, der Front geradezu in den Rücken gefallen. Und das deutsche Heer angeblich im Felde unbesiegt. Seine Anhänger werden dahinter zunächst die Kommunisten und später die Juden sehen. Bösartige Karikaturen machen ab Stunde 1 die Runde. Schon im Krieg wollen Antisemiten immer wieder nachweisen, dass die Juden sich wegducken vor der Vaterlandsverteidigung. Doch tatsächlich sind gerade die Juden überrepräsentiert im Heer, das zeigt eine Studie. Wahrhaben wollen das ihre Gegner jedoch nicht. 1920 tritt der Republikausrufer und erste Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann im Rundfunk Hindenburgs Fake News entgegen.
Am 28. September hatte die oberste Heeresleitung in Spaa die sofortige Herausgabe einer Bitte um Vermittlung des Waffenstillstands und Friedens durch die Reichsregierung an den amerikanischen Präsidenten Wilson beschlossen. General Ludendorff erklärte, dass das Ersuchen sofort nach Washington gehen müsse. 48 Stunden könne die Armee nicht warten. Am selben Tage, dem 1. Oktober, kam Prinz Max nach Berlin. Major von den Busches sagte ihm im Auftrag der obersten Heeresleitung, dass der Zusammenbruch der mazedonischen Front alle Dispositionen über den Haufen geworfen haben.
1918 und 19 ist das ganze Reich in Aufruhr. Die heimkehrenden Soldaten sind erschöpft, traumatisiert, verbittert, verroht, depressiv, verletzt an Leib und Seele und sie werden kaum geregelt demobilisiert. Etliche von ihnen behalten sogar ihre Waffen. Sie bringen den Krieg buchstäblich mit nach Hause. Vielen Vätern, Söhnen und Brüdern fällt es schwer, in den von Hunger und Krankheiten erschöpften Familien wieder ihren alten Platz einzunehmen. Zumal die Frauen selbstständiger geworden sind. Sie mussten sich und ihre Familien mitunter 4 Jahre lang selbst ernähren. Und jetzt wollen viele von ihnen nicht wieder einfach in ihre alte Rolle zurück. Sie dürfen über ihr Leben bestimmen, heiraten, wen sie wollen oder auch nicht heiraten. Sie dürfen arbeiten gehen, studieren, Geld verdienen, formal zumindest, wenn ihnen Familie und Gesellschaft auch noch oft genug Fesseln anlegen. Ein Konto dürfen sie beispielsweise nicht eröffnen. Viele lassen ihr Korsett fallen, schneiden die Zöpfe ab und fassen eigene Entschlüsse. Sehr zum Zorn der Ultrakonservativen, die auch in der Literatur gegen diese Freiheit wettern. Jetzt dürfen sie sogar als Politikerinnen in den Reichstag.
Es weht durch die ganze Historie ein Zug der Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie. Überall wieder das Weib auf dem Thron. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein und raus mit Männern aus dem Hiersein und raus mit Männern aus dem Dortsein. Die müssten längst schon fort sein. Heraus mit Männern aus dem Bau und rinn in die Dinger mit der Frau.
Und die Männer? Eine verlorene Generation. So wird Erich Maria Remarque es in seinem Weltkriegsbestseller 1928 schreiben. Sie muss sich ihren Weg zurück in die Gesellschaft erkämpfen. Unzufriedene Militaristen sammeln sich in Freikorpsverbänden. Kommunisten und Sozialisten in Arbeiter- und Soldatenräten. Reichsweit flackern immer wieder Kämpfe und Revolten auf. Die Lage ist so gefährlich in der Reichshauptstadt, dass sich die neue Republik ihrer Verfassung in Weimar schreiben muss. Zum Symbol wird der sogenannte Spartakusaufstand im Januar 1920. Vielleicht auch, weil er eben mitten im Berliner Zeitungsviertel stattfindet. Es gibt sogar Postkarten davon. Freikorpsverbände, darunter einer aus Potsdam, schlagen den kommunistischen Aufstand blutig nieder, ohne Rücksicht auf Zivilisten. Der sozialdemokratische Präsident Friedrich Ebert geht einen Pakt mit der Reichswehr ein, um den Staat vor seinen Feinden zu schützen. Das geht gründlich schief, denn die Militaristen schießen vor allem nach links, wie das Massaker vor einem Lichtenberger Postamt zeigen wird. Dort sterben 1200 Menschen, darunter auch die Schwester des Schriftstellers Alfred Döblin. Erst als man Polizei und Militär institutionell trennt, wird die Lage wieder besser. Eine neue Kraftprobe allerdings ist die Demobilisierung der Armee auf das 100.000 Mann her, wie im Versailler Vertrag gefordert. Das geht den Elite-Söhnen des Preußenheeres nicht nur ans Vermögen, sondern an Lebensinhalt, Ehre und an die Substanz. Schon da werden sie zur hintertreibenden Kraft in der Republik. Reichsweit proben die ersten Unterstützer der NSDAP, die Freikorpsverbände, Aufstände. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch ist nur einer von ihnen. In Hamburg, Thüringen und Sachsen will dagegen die politische Linke die Macht an sich reißen. Im Ruhrgebiet auch. Darüber schreibt Hans Marchwitzer in Sturm auf Essen. Wird 1933 ebenfalls verbrannt. In München bildet sich dagegen die erste Räteregierung. An der Spitze Kurt Eisner und die aus jüdischem Elternhaus stammenden Schriftsteller Ernst Toller, Erich Mühsam und Gustav Landauer. Freikorpsverbände zerschlagen sie, inhaftieren die Anführer und erschießen Landauer. Hunderte Zivilisten, viele Frauen und Kinder sterben dabei. Die neue Regierung schiebt die Schuld auf die Juden, weist Hunderte aus Galizien eingewanderte Juden in der Folge Zeit aus. Gleichzeitig übernimmt der ehemalige Gefreite Adolf Hitler die Deutsche Arbeiterpartei und baut sie um zur Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Schon im 25-Punkte-Programm von 1920 steht:
Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewusste politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen eine Kunst- und Literaturrichtung, die einen zersetzenden Einfluss auf unser Volksleben ausübt, und die Schließung von Veranstaltungen, die gegen die vorstehende Forderung verstoßen.
Diese Kunst- und Literaturrichtung, von der da die Rede ist, das ist vor allem der Expressionismus, der sich traut, auch eine verzerrte Welt zu zeigen. Statt auf deutschtümelndes mythisches Geraune und blinde Heldenverehrung setzen die neuen Autorinnen und Autoren nun auf Freiheit, klare Worte und Werte. Das Pathos des Kaiserreiches mit seinen Floskeln, der falschen Volkstümelei, der verlogenen Frömmigkeit, seiner Frauenverachtung und seiner verklemmten Sexualmoral wird abgelöst von der neuen Sachlichkeit. Vielleicht nirgendwo in der jungen Republik werden das Alte und Neue so aufeinanderprallen wie in München, wo die reiche, kunstsinnige, oft jüdische Bohème immer schon ein Eigenleben geführt hat und wo in jenen Jahren die NSDAP blüht, wächst und gedeiht. Denn dort werden in den 20er Jahren die nationalsozialistische Sturmabteilung gegründet, die SA, und die Schutzstaffel, die SS, der Nationalsozialistische Studentenbund und der Kampfbund für deutsche Kultur. Federführend dabei ist der Chefideologe der NSDAP, Alfred Rosenberg. Übrigens auch der Herausgeber der Parteitageszeitung Völkischer Beobachter. Dabei steht an seiner Seite der spätere SS-Chef Heinrich Himmler, der SA-Stratege Gregor Strasser und der spätere Kultusminister Bernhard Rust. Der Kampfbund setzt ab 1928 die Leitplanken fürs völkische Denken. Man hasst alles Jüdische und die gesamte Moderne auch. An der Maximilians-Universität organisiert der Kampfbund gut besuchte, oft antisemitische Vorträge. In München lebt in jenen Tagen auch Bestsellerautor Thomas Mann. Noch zu Kriegsbeginn ist er enthusiastischer Nationalist. Ganz anders sein älterer Bruder Heinrich, der die spießige, bigotte Untertanenwelt im Kaiserreich karikiert in seinen Romanen Professor Unrat und Der Untertan. Die ideologische Kluft zwischen den Brüdern Heinrich und Thomas ist so tief, dass sie jahrelang nicht miteinander reden. Erst nach dem Krieg, als Thomas Mann sich zur Republik bekennt und Mitglied wird der Deutschen Demokratischen Partei und des Komitees der Paneuropäischen Union, da stehen die beiden wieder auf derselben Seite. Beide sind erklärte Feinde der Rechtsextremisten. Die morden in jenen Jahren hemmungslos. Zu den prominentesten Opfern gehören die Politiker Matthias Erzberger. Der hat den Waffenstillstand mit Frankreich aushandeln müssen und der liberale Außenpolitiker und übrigens erfolgreiche Industrielle Walter Rathenau. Auch der jüdische Schwiegervater Thomas Manns, Mathematikprofessor Alfred Pringsheim, ist von der Hetze in München betroffen. Aus nächster Nähe erlebt die gesamte Familie Mann 1923 den Hitlerputsch. Im Schicksalsjahr der Republik. Im Januar nämlich kommt Deutschland den Reparationsforderungen des Versailler Vertrages nicht nach. Es folgt, wie die Franzosen mehrfach angedroht haben, die Ruhrgebietsbesetzung. Dann passiver Widerstand durch Deutschland und dann die Hyperinflation. Der Mittelstand verliert den Rest seines Vermögens. Der Germanistikstudent Josef Goebbels zahlt für ein Schreibheft 1,5 Milliarden Reichsmark. Brot ist noch teurer. In der Republik kocht es. Die Menschen vertrauen ihrer Regierung nicht mehr. Erst als Kanzler Gustav Stresemann die Ruhrgebietsbesetzung mit Verhandlungen beendet und die Rentenmark einführt, stoppt das Inflationskarussell. Eine Rentenmark ist am 1. November 1923 eine Billion Papiermark wert. Die hat 12 Nullen. Doch Hitler will die Gunst der unsicheren Stunde nutzen und marschiert am 9. November 23 mit einem Häuflein Getreuer auf die Münchner Feldherrenhalle. Die Machtübernahme jedoch scheitert. Hitler wird gefangen genommen und verurteilt. Zu 5 Jahren Festungshaft. Davon sitzt er 9 Monate ab. Und in denen schreibt er den ersten Band seines Bestsellers, Mein Kampf. Nachdem sich die Inflation gelegt hat, beginnen die goldenen 20er Jahre. Der Rundfunk nimmt 1923 auf dem Dach des Berliner Voxhauses am Potsdamer Platz seinen Betrieb auf. Es gibt eigene Literatursendungen, geleitet vom Verleger und Autor Edlef Köppen. In Babelsberg wächst das größte Filmstudio der Welt heran. Auch das erste. Es gibt internationale Filme und internationale Stars. Marlene Dietrich wird bekannt als Blauer Engel. Sie alle werden Filmgeschichte schreiben. Frauen gehen an die Universitäten und sie schreiben, oft mit riesigem Erfolg. Als Sekretärinnen, wie Christa Anita Brück in ihrem Buch Schicksale hinter Schreibmaschinen berichtet. Oder als Autorinnen, wie die Gerichtsreporterin Gabriele Terget, die auch in der Potsdamer Lindenstraße Material sammelt für ihre Geschichten in der linksliberalen Zeitschrift Weltbühne. Die Wienerin Vicky Baum schreibt im Ullstein Verlag morgens über Mode und Gesellschaft, abends Bestseller wie Menschen im Hotel. Mascha Kalecko liefert Großstadtgedichte. Elisabeth Castonier abenteuerliche Reisereportagen. Und Erika Mann schreibt Rennfahrergeschichten. Irmgard Keun erfindet das unsterbliche kunstseidene Mädchen, das nach Glanz sucht und sich die Städterherzen erobert. Berlin wird ein Hotspot der Moderne. In allen Bereichen. Nicht nur zwischenmenschlich, auch zwischengeschlechtlich. Dafür sorgt auch der homosexuelle Arzt Dr. Magnus Hirschfeld mit seinem Institut für Sexualforschung. Es gibt hunderte von einschlägigen Bars und Varietés. Auch dafür wird Berlin berühmt. Und Medienkonzerne entstehen. Einer ist rechtskonservativ, gegründet vom späteren Vorsitzenden der Deutschnationalen Volkspartei, Alfred Hugenberg. Sein kommunistisches Pendant gründet der schillernde Willy Münzenberg. In Berlin erscheinen Mitte der 20er Jahre 47 Tageszeitungen, 50 Wochenzeitschriften und 18 Illustrierte. Nicht gerechnet Partei- und Gewerkschaftszeitungen, in denen parteipolitisch kommentiert wird. Auf sie ist das Republikschutzgesetz von 1922 gemünzt, das Eingriffe in die Pressefreiheit gestattet, obwohl Zensur verboten ist. Doch die Regierung ist auf dem rechten Auge blind. Das zeigt der Mathematiker und Publizist Emil Julius Gumbel schon 1922 in seinem im Selbstverlag herausgebrachten Buch 4 Jahre politischer Mord. Doch alle Freiheit endet mit der Weltwirtschaftskrise 1929. Eine Regierung nach der anderen zerbricht in Deutschland ab 1930 unter der Last der Massenarbeitslosigkeit. Verzweiflung macht sich breit, Hunger und politische Gewalt. SA und SS gehen auf im Straßenkampf. Im Herbst 1930 dann die Erdrutschwahlen. Die NSDAP steigert die Zahl ihrer Reichstagsmandate von 12 auf 107. Die Nationalsozialisten feiern die Eröffnung des neuen Reichstages am 13. Oktober mit Ausschreitungen gegen jüdische Geschäfte auf dem Kudamm. Der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann hält im Berliner Beethovensaal seine deutsche Ansprache. Ein Bekenntnis zur Republik. Er muss im Auto seines Freundes flüchten vor SA-Krawallmachern in geliehenen Smokings, an deren Spitze sein eifersüchtiger Schriftstellerkollege Arnold Bronnen steht. Die Nationalisten wollen die Rückkehr des Heldentums, die Auferstehung des deutschen Volkes und wenn es durch einen Krieg sei. Daher bekämpfen sie auch die Literaturverfilmung von Erich Maria Remarques Weltkriegsbestseller Im Westen nichts Neues. Sie schlagen Krawall, bis der bereits um eine halbe Stunde gekürzte Film vollends verboten wird, weil er die öffentliche Ordnung gefährde. Verleger, Filmverleiher, Location-Anbieter werden eingeschüchtert und der Meinungskorridor schrumpft. Mit dem sogenannten Preußenschlag entmachtet Reichskanzler Franz von Papen 1932 die letzte sozialdemokratische Regierung im Reich und er leitet die Zensur ein. Jetzt muss die Einheitsfront kommen. Das finden etliche Sozialdemokraten und Kommunisten und ebenso viele Intellektuelle. Darunter der Vorsitzende der Sektion für Dichtkunst in der Akademie der Künste, Heinrich Mann, und seine Amtskollegin bei den bildenden Künsten, Käthe Kollwitz. Sie unterschreiben 1932 einen entsprechenden Aufruf, der in der Zeitschrift Der Funke erscheint.
Die Vernichtung aller persönlichen und politischen Freiheit in Deutschland steht unmittelbar bevor, wenn es nicht in letzter Minute gelingt, unbeschadet von Prinzipien und Gegensätzen alle Kräfte zusammenzufassen, die in der Ablehnung des Faschismus einig sind. Sorgen wir dafür, dass nicht Trägheit der Natur und Feigheit des Herzens uns in die Barbarei versinken lassen.
Der designierte nationalsozialistische Kultusminister Bernhard Rust lässt Heinrich Mann und Käthe Kollwitz dafür aus der Akademie der Künste werfen. Die Einheitsfront kommt nicht und kaum Protest von den Kollegen der Akademie. Die Republik taumelt in den Abgrund und Hitler wird Reichskanzler.
Die Parteien des Marxismus und seine Mitläufer haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, ihr Können zu beweisen. Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von 4 Jahren.
Und dann brennt auch noch der Reichstag. Die Wahlen vom 5. März 1933 sind nur noch eine Farce. Das Ermächtigungsgesetz vom 23. März beendet die Demokratie. Und hinter der Bühne rangeln die NSDAP-Granden um Deutungshoheit, Macht, Posten und Geld. Auch deshalb werden bald deutschlandweit Scheiterhaufen errichtet. Darum geht es in der nächsten Folge von Wenn Bücher brennen, einem Podcast mit Unterstützung des Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt.